Das politische Tagesinfo
von Radio Dreieckland aus Freiburg.
Ja, servus. Ich begrüße euch zum Tagesinfo vom 29. März 1990. Wir haben heute eine relativ kleine Themenauswahl, aber dafür hoffen wir, dass die Qualität nicht allzu schlecht geworden ist bei den Themen. Ihr könnt uns hier wie immer anrufen im Studio unter der Vorwahl 0761 für Freiburg. Die Durchwahl ist 31028. Wir sind dankbar und wir warten sogar auf eure Kritik und auf eure Anregungen. Ja, dann kommen wir jetzt zu der Themenübersicht für das heutige Info.
Ja, ich sage euch zunächst, worüber wir heute nicht berichten. Es gibt keinen Bericht über die Lage in Angola. Es gibt keinen Bericht über den neuen Generalbundesanwalt von Stahl. Und es gibt auch keinen neuen Bericht über das Attentat vom Vize von Nestle auf den Philippinen. Und zwar liegt es daran, dass wir wenig Zeit haben und daran die Aufforderung an euch alle, wer Lust hat, bei der Inforedaktion mitzumachen, ihr könnt vorbeischauen auf dem Krätergelände bei Radio Dreieckland oder eben anrufen, nochmal die Nummer Inforedaktion 0761 für Freiburg und dann 32324. Ja, und jetzt die Themenübersicht für heute. Zunächst geht es um die Kerntangente in Mülheim. Es wurde eine überraschend hohe Entscheidung für den Bau der Kerntangente gefällt. Es gab 6 Stunden Palaver und die Mülheimer sind sehr resigniert, also die Bürgerinnen, und darüber gibt es gleich mehr. Es geht um die aktuelle Situation in Spanien zum Hungerstreik von den Gefangenen der Grapo und PCR und dem Attentat auf den Arzt Fernandez. Es gibt eine Information über Poltex in Großbritannien. Heute war eine Demo in Cambridge gegen die geplante Kopfsteuer und darüber berichten wir. Und außerdem gibt es eine Menge Veranstaltungshinweise. Und wie gesagt, heute viel Musik.
Ersten Beitrag immer nach Mülheim. Dort hat überraschend die Entscheidung für den Bau der Kerntangente doch deutlichere Züge angenommen als erwartet. Bei der gestrigen Sitzung des Mülheimer Gemeinderates drehte sich das Hamsterrädchen des endlosen Palavers über 6 Stunden lang. Resignation und Wut bei den Bürgerinnen. Die äußeren Umstände der gestrigen entscheidenden Sitzung des Mülheimer Gemeinderates in Sachen Kerntangente machten gleich zu Anfang deutlich, wie zentral diese Entscheidung für die weitere Entwicklung von Mülheim ist. Die Polizei lief verstärkt Streife vor dem Mülheimer Bürgerhaus. Dorthin wurde die Sitzung verlegt, weil mit sehr starkem Interesse der Bevölkerung gerechnet wurde. Es kamen denn auch über 600 Einwohnerinnen und Einwohner in den großen Saal des Mülheimer Bürgerhauses. In einer nur der örtlichen Monopolzeitung Badische Zeitung zugeleiteten Stellungnahme mit der Überschrift »Keine Transparente bei Ratssitzungen« machte die Stadtverwaltung deutlich, dass Transparente, Plakate oder Ähnliches nicht geduldet würden. Am Anfang der Sitzung verbat sich Bürgermeister Hans-Peter Sänger sogar Äußerungen der Zustimmung oder des Unmuts sowie Zwischenrufe von Seiten der Zuhörerinnen. Zumindest dies wurde von den Zuhörerinnen und Zuhörern nicht befolgt. Die Sitzung wurde oft mit Applaus und Zwischenrufen aufgelockert. Dass zwischen den Zuhörerinnen und dem im Halbkreis aufgereihten Gemeinderat aufgestellte Modell der umstrittenen neuen Straße, Kerntangente, das Modell bildete zugleich den symbolischen Gegenstand der Auseinandersetzung als auch den sinnhaften Ausdruck der Spaltung zwischen Bevölkerung und Gemeinderat. Denn, und das gleich vorneweg, obwohl der Gemeinderat sich mit 18 zu 11 Stimmen bei 2 Enthaltungen überraschend deutlich für die Kärntangente aussprach, befindet sich der Gemeinderat mit dieser Entscheidung in krassem Widerspruch zur Bevölkerung. Die überwiegende Mehrheit der gestrigen Zuhörerinnen ließ in ihren Äußerungen nämlich keinen Zweifel daran, dass sie gegen die Straße sind. Nur ein sehr kleiner Teil unterstützte die Auffassung von CDU und Stadtverwaltung. Die vorläufig letzte Demonstration der Ablehnung dieser Straßenbauplanung war am Montagnachmittag. Eine Abordnung der Bürgerinitiative Mülheim überreichte dem Bürgermeister ca. 1200 Unterschriften, die sie in den letzten Wochen gegen das Straßenbauprojekt gesammelt hatten. Der Bürgermeister kam der Aufforderung jedoch nicht nach, dieses Votum dem Gemeinderat bei der gestrigen Sitzung vorzulegen. Er unterdrückte vielmehr dieses ablehnende Votum von über 8% der Einwohner und Einwohnerinnen Mülheims. Ebenso verschwieg er einen Brief, mit dem sich die Bürgerinitiative noch am Tag der Sitzung an alle Gemeinderäte und Gemeinderätinnen wenden wollte. Die Bürgerinitiative selbst war jedoch auch nicht in der Lage, diesen Sachverhalt öffentlich zu machen und verzichtete unverständlicherweise darauf, den Brief während der ihr zugestandenen Redezeit zu verlesen. Unverständlicherweise? Vielleicht doch nicht, denn ein weiterer Kriminalisierungsversuch des Bürgermeisters hatte die Bürgerinnen der Initiative doch sehr stark verunsichert. Der Bürgermeister verwahrte sich nachdrücklich gegen sämtliche Behauptungen über Einflussnahmen seitens der Stadt oder seiner Person auf Gegnerinnen des Straßenbauprojektes. In einer wiederum nur der örtlichen Monopolzeitung Badische Zeitung zugeleiteten Stellungnahme bezeichnete der Bürgermeister diese Behauptungen als objektiv unwahr. Sänger forderte die Bürgerinitiative auf, sie möge den Beweis für ein solches Vorgehen antreten. Sollte das nicht der Fall sein, so ist nach der Auffassung des Bürgermeisters der strafrechtlich relevante Tatbestand der Verleumdung erfüllt. So war der Berichterstattung der Badischen Zeitung vom Dienstag zu entnehmen. Bei einem am gleichen Abend stattfindenden Treffen der Bürgerinitiative, bei dem sich die Gegnerinnen auf die Gemeinderatssitzung vorbereiten wollten, bei diesem Vorbereitungstreffen nahm dieser neuerliche Kriminalisierungsversuch des Bürgermeisters breiten Raum ein und zeigte auch Wirkung. Die politisch und juristisch unerfahrenen Bürgerinnen und Bürger waren verunsichert. Vielleicht eine Erklärung dafür, dass sie die an diesem Abend abgesprochene Strategie für die Gemeinderatssitzung verließen und bis auf ein Votum fast gänzlich verstummten. Lediglich ein Bürger, der sich deutlich als nicht zur Bürgerinitiative hinzugehörig deklarierte, machte einige Forderungen der Gegnerinnen öffentlich. Zurück zur gestrigen Gemeinderatssitzung. Nachdem über 2 Stunden lang der von der Stadtverwaltung herbeizitierte Sachverstand bemüht war, den Gemeinderätinnen und den Zuhörerinnen den Verstand zu nehmen, durften die Zuhörerinnen gnädigerweise Fragen an diese sogenannten Sachverständigen richten. Hierbei wurden kritische Beiträge und Fragen regelmäßig vom arroganten Bürgermeister abqualifiziert, was teilweise beinahe den Tatbestand der Beleidigung erfüllt haben dürfte. Die Antworten des sogenannten Sachverstandes machten ein weiteres Mal deutlich, dass es weniger auf den Inhalt als auf die Form der Äußerungen ankommt. Inhaltlich hatten die Herren Sachverständigen nämlich schlicht nur Peinliches zu bieten, aber wenn nichts von Doktoren, Ingenieuren und einem Professor vorgetragen wird, dann ist das natürlich mehr als die Betroffenheit von Bürgerinnen. So war die Äußerung zum Ablauf der Sitzung, die Äußerung des Bürgers, der für die Bürgerinitiative in die Bütt ging, ohne ihr selbst anzugehören, regelrecht erfrischend. Arndt Jungermann war mit der Beteiligung der Bürgerinnen an diesem Verfahren nicht zufrieden. Ihm käme das alles wie ein demokratisches Deckmäntelchen für eine ohnehin schon gefallene Entscheidung vor. Da in den Beiträgen der Zuhörerinnen auch neue Gesichtspunkte deutlich geworden wären, dürfte, so Arndt Jungermann, der Gemeinderat nachher nicht einfach zur Abstimmung schreiten. Er appellierte noch einmal an die Räte und Rätinnen, nicht für die Kärntangente zu stimmen, sondern endlich die bisher unterbliebenen Alternativplanungen in Angriff zu nehmen. Der Sachverstand wurde aber nicht müde, immer und immer wieder zu behaupten, es gäbe keine, aber auch wirklich gar keine Alternative zu dieser Straße. Und nachdem noch Bürgermeister Hans-Peter Senger eine Dreiviertelstunde lang die bekannte Position der Stadtverwaltung breittrat, war der Abend bereits so weit fortgeschritten, dass eine Diskussion nicht mehr möglich war. Erstaunlich nur, dass sich das die Gemeinderätinnen und Gemeinderäte bieten ließen. Diese Diskussion war offensichtlich auch gar nicht gewollt und so kam es dann gegen 0.15 Uhr, also eine Viertelstunde nach Mitternacht, endlich zu dem, was alle lange erwartet hatten, nämlich seit 18 Uhr. Kam endlich zum Abstimmungsergebnis. 18 Ja-Stimmen, 11 Nein-Stimmen und 2 Enthaltungen, also eine überraschend deutliche Mehrheit für den Bau der Straße. Die Entscheidung rief trotz Wut aber auch Resignation bei den anwesenden Bürgerinnen und Bürgern hervor. Ausführlicher berichten möchte mir in der Sendung der Regionalredaktion Mülheim am Samstag, hinterem Mond um 13 bis 14 Uhr. Und auch der nächste Termin der Bürgerinitiative sei hier noch kurz angemerkt. Die Bürgerinitiative gegen die Kerntangente wird sich am kommenden Dienstag wiederum treffen, am kommenden Dienstag um 20 Uhr im Gasthaus Stadthaus am Marktplatz in Mülheim.
Ja, das war Janis Joplins rauchige Stimme. Und jetzt geht es weiter mit unserem Bericht zum Hungerstreik in Spanien.
Die Gefangenen aus Grapo und Pesere befinden sich heute im 120. Tag des Hungerstreiks. Zur aktuellen Situation in Spanien gibt es Folgendes zu berichten. Am Dienstagabend wurde der spanische Arzt José Ramón Muñoz Fernández in seiner Praxis erschossen. Das Attentat wird zwei Mitgliedern der Grapo zugeschrieben. Eine Krankenschwester hat angeblich María Jesús Romero erkannt. Als zweite Person wird Compañero Jordi vermutet. Beide konnten der Fahndung bislang entkommen. Das Attentat auf Fernández kam für die spanische Öffentlichkeit anscheinend überraschend. Zwar hatte die Grapo Anschläge für den Fall angedroht, dass eine Genossin oder ein Genosse sterben würde. Von einem Todesfall bei den Hungerstreikenden ist jedoch nichts bekannt. Fernández hatte zwar bis zum Attentat keine direkten Drohbriefe erhalten, dennoch galt er als anschlagsrelevante Person. Gründe dafür gab es einige. Der 52-jährige Fernández ist im Wesentlichen für die Zwangsernährung der politischen Gefangenen aus Grapo und PCR verantwortlich. In Spanien wurde bislang nur dann eine Zwangsernährung durchgeführt, wenn sich die Gefangenen im Stadium des Komas befanden. Gegen diese Verfügung reichte Fernández Klage ein, der stattgegeben wurde, woraufhin zunächst die Gefangenen in Saragossa zwangsernährt wurden. Aufgrund dieses Urteils in Saragossa änderten auch die übrigen Gerichte ihre Ansichten in Bezug auf Zwangsernährung. Gegen Ende Februar stellte schließlich der Generalstaatsanwalt die Entscheidung bezüglich der Zwangsernährung in das Ermessen der Ärztinnen. Fernández berief sich in seiner Argumentation für die Zwangsernährung auf die Verpflichtung eines Arztes, Leben zu retten. Was Zwangsernährung jedoch konkret bedeuten kann, wird am Bericht von Rolf Clemens Wagner deutlich. Hier einige Auszüge.
Was ich von dem Gemurmel mitgekriegt habe, waren so zwei Satzfetzen. Heute werden wir mal, vielleicht macht er es dann. Dann kommt er mit seiner üblichen Forderung abzubrechen und fing dann an, indem er die Sonde nicht mehr nur durch die Nase in den Rachen und, wenn er endlich die richtige Röhre hat, weiter in den Magen stößt, sondern mit dem Ende des Plastikschlauchs im hinteren Nasenbereich hin und her schabt, dabei nicht nur die ganze Schleimhaut kaputt macht, sondern auch ganz gezielt unter dem Vorwand, er käme nicht durch, die Nerven da sucht und wie wild drauf rumstochert. Wenn er dann so schmerzhaft wie möglich endlich im Rachenraum ist, fängt das Gleiche da an. Schrappt an allem rum, was man da hat, sucht gezielt die schmerzempfindlichsten Stellen, drückt das Schlauchende da rein. Wenn er die Speiseröhre erwischt, fährt er da ein bisschen rauf und runter, wischt den blutigen Schleim ab, fettet neu ein und fängt die gleiche Tour von vorne an. Circa 5 bis 6 Mal, geschätzt 15 bis 20 Minuten lang. Am Freitag hat ihm dann die Anästhesistin, die vorher würgend rausgelaufen war, weil es ihr offenbar speiübel geworden war, die Sonde abgenommen, sich auch nochmals ein paar Takte ausgetobt und dann das Ding endlich in den Magen praktiziert. Worauf er dann mit ziemlicher Geschwindigkeit mir diesen Liter Pampe abgefüllt hat. Danach nur noch ein Gefühl von schmerzhaftem Matsch. Kopf, Hals, Ohr, jede Bewegung tat weh. Ich konnte praktisch nicht mehr reden, weil alles total zugeschwollen war. Trotz ihren Dursts auch nichts saufen. Erst später in der Nacht konnte ich mir irgendwie eine Tasse Wasser reinwürgen, wobei mir bei jedem Schlückchen die Tränen in die Augen geschossen sind. Den ganzen Samstag habe ich noch blutig, gelben aus Nase und Rachen geholt. Am Sonntag ging's, hatte auch die Bluterei aufgehört. Aber war natürlich doch alles wahnsinnig empfindlich, als das Montag wieder losging. Da haben sie dann, als er mal wieder den Schlauch losgelassen hatte, die Katze aus dem Sack gelassen, als einer der Sannis fragte, ob ich denn nicht die Soße so trinken wollte. Der Zwang wäre ja immer noch gegeben, aber man könnte sich doch die ganze Tierquälerei sparen. Wäre doch für alle Beteiligten grauenhaft und so weiter. Ich habe dann gekrächzt, dass das gezielt physische Folter ist, dass sie alle ein eingespieltes Folterteam sind, worauf Schleifer brüllte, ich solle endlich aufhören, alles zu verdrehen. Hier würde nicht gefoltert, ich würde gezielt Widerstand leisten und dann wäre das ebenso. Er hätte keinerlei politische Motivation, nur eine medizinische, etc.
Es ist also so, dass die Gefangenen der Willkür der Ärztin ausgesetzt sind. dass diese besonders dann, wenn sie eine bestimmte politische Überzeugung haben, gezielt zu solchen extremen Foltermethoden greifen können. Es gibt jedoch auch in Spanien Ärztinnen, die sich der Zwangsernährung widersetzen und diese verweigern. Fernandez war jedoch ein überzeugter Verfechter dieser Methode der Willensbrechung. Wir haben die Information, dass die beiden Gefangenen, für deren sogenannte medizinische Behandlung Fernandez verantwortlich war, ebenfalls per Sonde zwangsernährt wurden. Nach Angaben von El País haben es die beiden Gefangenen geschafft, sich die Sonde herauszuziehen und wurden dann wenig später in den Knast zurückgebracht. Insgesamt sollen sich im Moment 22 der 42 Hungerstreikenden in Krankenhäusern befinden, die restlichen sitzen wieder in den Knästen. Diese Zahl schwankt jedoch ständig, da es vom Gesundheitszustand der Kranken abhängig ist, wobei wir bei der politischen Dimension der Zwangsernährung wären. Durch die Zwangsernährung wird die akute Lebensbedrohung der Hungerstreikenden zumindest hinausgezögert. Es kommt zu einer kurzfristigen Verbesserung des Gesundheitszustandes von Gefangenen. Bei einer Verschlechterung werden sie ins Krankenhaus verlegt, wieder aufgebaut, bis sich die Konstitution stabilisiert hat und kommen dann in den Knast zurück. Dies unterliegt in der Regel voll dem Ermessen der Ärzte. Bei manchen Gefangenen kommt es zu irreparablen Gesundheitsschäden durch die physische und psychische Belastung. Denn dieses Ping-Pong-Spiel, das dazu dienen soll, den Widerstand zu brechen, wirkt sich stark auf die psychische und physische Situation der Gefangenen aus. Hinzu kommt, dass die Druckmöglichkeit der Gefangenen auf die spanische Regierung reduziert wird, da Tote nicht so schnell erwartet werden. Und selbst wenn, hat diese eine Rechtfertigungsstrategie, der einen Großteil der Bevölkerung Glauben schenkt, so nach dem Motto, wir haben ja alles versucht. So wird die Foltermethode Zwangsernährung umfunktioniert zu einer humanen Methode, die der Lebenserhaltung dienen soll. Wie der Anschlag nun einzuschätzen ist, steht im Moment noch offen. Nach unseren Informationen gibt es keine Bekennerinnen-Schreiben und auch über die Angehörigen ist nicht zu erfahren. Diese haben das Büro des Roten Kreuzes, das sie seit dem 22. Dezember besetzt hielten, verlassen. Spannend wäre es zu erfahren, welche Konsequenzen das Attentat auf die Situation der Gefangenen, die Arbeit der Angehörigen und die Gesprächsbereitschaft der spanischen Regierung hat. Vielleicht gibt es bald mehr dazu.
Avances. encargará de demostrar lo sucio que es. Y ante los pueblos del mundo, por mentiroso se va a joder. ¡Ay, se va a joder!
¡Ay, ay, ay!
El yanqui se va a joder.
¡Ay, se va a joder! Sale con rufianadas, como viejo prestamista, nos pone mil condiciones, casi no nos presta nada, pero el pueblo de Santino conoce sus cochinadas, y aunque nos quiera bloquear, este pueblo se va a joder, somos bravos al trabajo, y el yanqui va a joder,
ahí se va a joder, el yanqui se va a joder,
ahí se va a joder,
el yanqui se va a joder.
Se va a joder,
el yanqui se va a joder,
ay, se va a joder,
el yanqui se va a joder,
ay, yanqui asesino,
acuérdate de Santino,
ay, yanqui animal,
acuérdate de Vietnam,
ay, yanqui bocón,
acuérdate de Tiro,
yanqui charlatán,
te jodieron en Irán,
ay, yanqui agresor. Joder,
el yanqui se va a joder,
ay, se va a joder,
el yanqui se va a joder,
ay, se va a joder,
el yanqui se va a joder,
ay, se va a joder,
el yanqui se va a joder.
Ja, wenn ihr uns hört, dann habt ihr auf eurer UKW-Skala 102,3 MHz eingestellt und ihr seid bei Radio Dreieckland und hört das Tagesinfo vom Donnerstag. Wir sind hier im Studio auch erreichbar unter der Nummer 31028. Und jetzt geht's weiter mit unserem nächsten Bericht zu den Poltex in Britannien.
Zu der Poltex. Die Poltex am 1. April des Jahres soll in Britannien, wir haben bereits darüber berichtet, das Gesetz über die Poltex, die sogenannte Kopfsteuer, in Kraft treten. Der Widerstand in der Bevölkerung ist und war recht stark, teilweise unabhängig davon, welcher Gruppierung oder Partei die Menschen nahestehen. Selbst das stockkonservative Lager ist vorübergehend gespalten. Jedes Mal, wenn in den einzelnen Gemeinden die Einzelregelungen verabschiedet werden, gibt es eine Demonstration und schon mal klirrende Scheiben. Heute war das Ganze in Cambridge. Dort war nicht nur die Herrscherin Britannien, sondern auch die deutsche Birne anwesend. Das wird sicher heute Abend in der Glotze zu sehen sein. Ein weiterer Grund also, auf die Straße zu gehen. Ich habe also eine Person eines Community-Radios in Cambridge gefragt, wer sich an der Demonstration denn so beteiligt hat.
Similar to demonstrations that have been going on all over the country recently against the poll tax. There's been lots of demonstrations all around the world, all around, sorry, England, all over the place over the last 2 months in particular. Because they want the poll tax abolished. The reason here in Cambridge, we've had a few already, but this one was a special one.
Die Demonstration grundsätzlich gleiche denen im ganzen Lande in den letzten 2 Monaten für eine Ablehnung der poll tax, mit der einen Ausnahme eben, dass die Alte anwesend war. Teilgenommen hatten so knappe 1000 Leute, die meisten arbeiteten eben tagsüber und waren deshalb nicht anwesend. Die Leute hätten eine Thatcher ein Thatcher-Nachbau verbrannt. Der Grund, weshalb Thatcher da war, war lediglich ein Gespräch mit Birne zwecks Wiedervereinigung.
The number of people there was, like today everybody's working, so it was while everybody was working that the demonstration was going on. But we had about 800, 900 people there at the demonstration. An effigy of Margaret Thatcher was burnt up at the front. I don't know if that's actually been done before at a demonstration or not. The main reason Thatcher is here is to talk.
Ich habe sie dann gefragt, ob der Widerstand gegen die Poltex tendenziell härter würde. Da der Termin am 1. April näher rücke, sagte sie, würde sich die Kampagne dagegen verstärken, weil auch immer mehr Leute erkennen, dass sie die Steuer nicht zahlen können.
There's a lot more anger around the poll tax. The poll tax is going to be coming in about a week's time. It's April, the first week in April it actually starts. So the campaign against the poll tax is intensifying. And more and more people are saying that they're not going to pay the poll tax. So there's been more and more demonstrations recently.
Dann habe ich sie gefragt, mit welcher Methode die Regierung auf die Proteste reagieren würde. Bestimmte Leute, sagte sie, müssten nicht mehr den vollen Beitrag zahlen, das seien aber die wenigsten, die das Einkommenslimit, welches sehr tief liegt, unterschreiten. Das Ganze ginge nach einem Rabattsystem, nachdem sich die Menschen für eine Gutschrift qualifizieren müssten. 130 Pfund Verdienst in der Woche sei etwa die Grenze. Manche Menschen müssen jetzt drei- oder viermal so viel bezahlen wie bisher.
So you basically have to be earning like around £30 a week in order to qualify for the benefit. And it still means that, you know, some people are still having to pay three or four times as much, even if they get the rebate, as they would have done if the old system was still in place. No, I mean, today in the demonstration there was older people, there were pensioners.
Dann habe ich sie gefragt, ob die verschiedenen politischen und sogenannten sozialen Gruppen im Lande gemeinsam Widerstand leisten würden und wie die Zusammenarbeit aussieht.
Some people who looked alternative, you know, from the left. There was a very, very wide range of people. There is a campaign called the Anti-Poll Tax Campaign, but again, it is a wide range of people who.
Gewöhnlich und alternativ ausschauende Menschen, alte RentnerInnen und StudentInnen würden gemeinsam auf die Straße gehen. Es sei also ein weites Spektrum von Menschen vertreten. Insbesondere alte Leute seien völlig aufgebracht, wo sie bisher im Leben oft noch nie demonstriert hätten. Sie würden von Thatcher aber nicht gesehen. Militante würden das Ganze organisieren, so Thatcher. In einer Gegend Britanniens würden zwei Mitglieder konservativer Parteien die Anti-Poll-Tax-Kampagne führen, nach Abgabe selbstverständlich ihrer Mitgliedskarte.
Is actually being led by two people who were members of the Tory party. So they didn't only vote for the party, they were members of it. And what they've done is that they've torn up their cards and have started up this campaign against the poll tax. So there's a lot of people who voted for Margaret Thatcher and who would never have dreamt about voting for anybody else, who the sort of poll tax has actually pushed them.
Am 31.03. gibt es in London eine große zentrale Demonstration. Ich habe sie dann noch gefragt, was sie für die Demo und generell für die Zukunft in Sachen Poll Tax erwartet.
I think it's going to be a very, very big one. It's difficult to say exactly the numbers that will turn up. But, you know, here in Cambridge, as I say, we ended up with, you know, 800 at a time when most people are at work. We ended up with that much. So I think that on the Saturday there's going to be hopefully tens of thousands of people turning up on the streets.
Sie erwartet Zehntausende von Leuten, eine Menge von Leuten seien bereit, militant gegen die Poltex vorzugehen. Eine große Menge von Leuten, so ca. 10 bis 11 Millionen in England und Wales, wollen die Poltex unter keinen Umständen bezahlen und gegebenenfalls so weit gehen, dass sie in den Knast gehen.
The estimate that something like 10, 11 million people within England and Wales will not pay the poll tax. Mm. So they're willing to go that far. Mm. Whether they're willing to go as far as actually ending up in jail, I don't think a majority of them would, but some of us would be willing to do that. Mm. Here in Cambridge, the poll tax office.
London Calling heißt die Platte, London Calling hieß das Lied, das waren die Clash, bevor sie zu CBS gegangen sind, solange sie noch bei der Punkbewegung waren. Und jetzt kommen wir hier im Tagesinfo zu den Veranstaltungshinweisen.
Ja, eigentlich sollte an dieser Stelle noch ein Beitrag stattfinden, der findet nicht statt. Wir hätten ihn wahrscheinlich wie üblich wieder vorausgenommen. Heute Abend nämlich um 20 Uhr im Paulussaal findet ein Vortrag statt, und zwar eine Podiumsdiskussion, Thema Strategien des ökologischen Stadtumbaus. Hier werden sich einige Leute versammeln. Ein Referent, ein gewisser Herr Professor Rüdiger Lutz von der Hochschule der Künste in Berlin, wird einen Vortrag halten zum Thema. Das ist eine Veranstaltung im Rahmen einer Veranstaltungsreihe, die da heißt Die gesündere Stadt. In der Diskussion werden auch noch teilnehmen der Dr. Baumgartner von der Projektgruppe Ökologische Wirtschaft des Öko-Instituts Freiburg, der Dr. Blume von der Leitstelle für Stadtentwicklung, der Professor Hauser, Wirtschaftswissenschaftler der Uni Freiburg und ein Herr, der Herr Chemnitz vom Stadtplanungsamt in Freiburg, fast also lauter Doktoren, die ihre Theorien zur zentralistischen Stadtplanung, zur Planung von oben vorstellen wollen. Heute Abend also, 29. März um 20 Uhr im Paulussaal.
Am Samstag, dem 31.03., gibt es eine Veranstaltung zu Kurdistan, Geschichte eines unterdrückten Volkes. Es werden aktuelle Berichte vorgetragen, Dias, es gibt Folklore und Musik. Und die Dias gibt es zu dem türkischen Teil Kurdistans. Es spielt eine türkische Folklore-Gruppe Weil. Und das Ganze findet im Bonifatius-Saal in Lörrach, Luisenstraße 7 statt. Und zwar nochmal am Samstag, 31.03.90 und Eintritt kostet 5 Mark.
Ja, und die anderen Veranstaltungshinweise sagen wir nach dem nächsten Musikstück.
Thank you.
Ja, soeben hat uns ein Telefonanruf zu einem Veranstaltungshinweis erreicht. Mal gucken, ob das jetzt technisch klappt. Rede mal, sprich mal.
Ja.
Ah ja, gut, jetzt haut hin. Bitte,
mein
jetzt
Name
kannst du loslegen.
Ich bin also Binder und ich bin hier vom Industrieveramt und wir tragen mit die Veranstaltung, auf die eben hingewiesen worden ist. Nämlich, es geht darum zu fragen nach der gesunden Stadt. Die Veranstaltung versteht sich keineswegs so, dass sie da sich einklinken will in Stadtplanung von oben und in ein Vorgeben dessen, was meinetwegen in der Stadtverwaltung gedacht wird, und das mal noch zu unterfüttern mit irgendwelchen wissenschaftlichen Namen, sondern es geht selbstverständlich darum, zu versuchen, einen Dialog mit allen Betroffenen da zustande zu bringen.
Ja, wir können ja vielleicht direkt was dazu sagen.
Ja, ich also was dazu sagen. Da bin ich ja dabei. Es ist ja bekannt, dass eine ganze Reihe von Veranstaltungen vom Stadtplanungsamt mit aller Stadtprominenz jetzt auch am Laufen ist. Und wir haben bereits im vergangenen Jahr einen anderen Weg eingeschlagen, nämlich über Stadtplanung in möglichst breiten Forum zu sprechen. Und auf diesem Weg, wo es unter anderem darum geht, danach zu fragen, was ist soziale Gerechtigkeit und wie wird es konkret im Stadtrahmen, da steht die Veranstaltung. Es wird auch ein Seminar sein mit diesem Herrn Professor Lutz, der ein renommierter Mensch ist im Umkreis von dem Robert Jung und dessen Konzept die Zukunftswerkstatt ist. Dieses Seminar wird kann ich das genaue Datum jetzt nicht sagen, aber das wird diese Veranstaltung heute Abend dann vertiefen, dieses Seminar, und wird sich sehr eingehend um den Dialog mit Betroffenen, hier geht es insbesondere um die Leute im Sedansviertel, bemühen.
Ja, es bleibt ja unbestritten, dass der Herr Lutz eine Kompetenz ist, denke ich mal. Ich glaube, das ist ja unbestritten, bloß lediglich ist ja schon auffällig, dass lauter Professoren und Fachleute sich über die Zukunft der Stadt Gedanken machen, wo wir doch tagtäglich sehen, wie Wohnraum zerstört wird, und zwar auch mit eben der Wissenschaft, mit der herrschenden Wissenschaft, mit den Vorstellungen, die die Stadtplaner haben. Ja. Und insofern habe ich mir die Bemerkung rausgenommen und habe gedacht, ja, das ist doch schon eher eine Planung von oben.
Das ist eben eine Sache, wenn man nur die Namen sieht. Und dass das genau das Dilemma ist, dass nämlich Betroffene zu wenig zu Wort kommen, oder aber, dass wenn Betroffene zu Wort kommen, es oft nicht gelingt, den Dialog mit den Machern zustande zu bringen, das ist uns sehr wohl als Problemanzeige bewusst. Und deswegen ist es jetzt einmal mal ein Versuch, wie gesagt, über jetzt schon eine Serie von Veranstaltungen, die schon längst begonnen hat und die weitergeführt wird, mal da doch weiterzukommen als über Fensterreden von kommunalpolitischen Mandatsträgern.
Warum hat denn die Veranstaltung den Charakter einer Podiumsdiskussion und nicht einer generellen Diskussion?
Ich nehme an, ich bin jetzt heute Abend nicht verantwortlich für die Gestaltung dieser Sache. Das wird natürlich eine sich ins Publikum öffnende Diskussion sein. Und es wird auch darauf ankommen, denke ich, welche Leute da sind und mit welchem Engagement die sich dann einbringen. Auf dem Podium sitzt ja bereits auch ein Vertreter einer Gruppierung der ökologischen Stadterneuerung, die ja auch schon durchaus von anderer Sichtweise sich geäußert haben zu dem, was an Stadtplanung sich hier in Freiburg ereignet.
Ja, vielen Dank für den Anruf mal. Wir können ja heute Abend mal sehen, wie die Veranstaltung abläuft und was da für den Bürger und die Bürgerin übrig bleibt. Ja?
Mir kam es nur darauf an, es soll nicht diese abschreckende Wirkung eigentlich hängen bleiben. Da schwätzen irgendwelche Leute wieder über unsere Köpfe hinweg. Das wäre genau die falsche Richtung.
Vielen, vielen tausend Dank, dass ihr angerufen habt.
Ja? Wiederhören.
Ja, und bei uns geht es jetzt direkt weiter mit den nächsten Veranstaltungshinweisen.
Heute Abend findet im Infoladen Subito in der Klarastraße, Ecke Stühlinger Straße, eine Veranstaltung bzw. ein Vorbereitungstreff zur Anti-Shell-Kampagne statt, und zwar um 21 Uhr. Ab jetzt läuft es jeden Donnerstag. Und zu Shell gleich der nächste Hinweis auf eine Sendung am Samstag 17 Uhr in Radio International.
Ja, und noch ein Hinweis, die Firma, die Pro Familia, nicht Pro Firma, veranstaltet heute Abend am 29. März um 20.15 Uhr in ihren Räumen in der Bertholdstraße einen Vortragsabend mit dem Thema Störungen männlicher Sexualität aus medizinischer Sicht. Das Ganze kostet 6 deutsche Mark und ist nur für Männer gedacht.
In Weingarten ist Frühling. Unter dem Motto Weingartener Frühling lädt das Forum Weingarten 2000 e.V. für den Freitag, 30. März um 20 Uhr in die Erwachsenenbegegnungsstätte Suhlburger Straße 18 ein. Gleichsam dem Erwachen in der Natur sieht das Forum die Aufbruchstimmung im Stadtteil Weingarten. Um die zahlreichen Anregungen und Vorstellungen, die in den letzten Monaten seit der Öffnung des Stadtteilbüros zusammengetragen wurden, eine Plattform zu bieten, erarbeitete der Vorstand des Forums Weingarten 2000 ein Aktionsprogramm. Dieses soll am 30. März in Anwesenheit von Oberbürgermeister Böhme und zahlreichen Stadträten und Stadträtinnen mit den Bürgerinnen erörtert werden. Die Versammlung soll in unkonventioneller Form stattfinden. Anstelle sonst üblicher Vorträge wollen Bewohnerinnen und Bewohner Weingartens mit verschiedenen Medien einen Diskussionseinstieg versuchen. Es soll von 19.45 Uhr an ein Kurzvideo gezeigt werden. Mitarbeiter von Arcus haben seit der Öffnung des Stadtteilbüros verschiedene Aktivitäten und Versammlungen per Kamera dokumentiert. Anschließend werden die Anregungen des Aktionsprogramms mit Dias aus dem Stadtteil verdeutlicht.
Ja, und noch ein Hinweis. Am Samstag, den 31. März, also am kommenden Samstag um 11 Uhr, findet eine Kundgebung für Erzieherinnen und Eltern in Freiburg am Rathausplatz statt. Thema ist die sinnvolle Umsetzung der Arbeitszeitverkürzung. Die ErzieherInnen fordern mehr Personal, kleinere Gruppen, ausreichende Vorbereitungszeit, mehr Kindergartenplätze sowie vernünftige Öffnungszeiten. Wir haben ja bereits über die Problematik im Info berichtet. Weiteres Ziel ist eine höhere Vergütung. An der Kundgebung werden Elternvertreter, ErzieherInnen, der stellvertretende Bezirksvorsitzende der ÖTV, der Gewerkschaft Öffentliche Dienste, Transport und Verkehr, Axel Lindenlaub, sowie die Kreisvorsitzende der GEW, der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, Almut Langbein, sprechen. Daneben ist für die Kundgebungsteilnehmer und Teilnehmerinnen und deren Kinder ein buntes Kulturprogramm vorgesehen. Wie gesagt, am Samstag, 31. März um 11 Uhr am Rathausplatz.
Ja, und am Freitag und Samstag, 30. bzw. 31. März, findet in der alten Uni Freiburg im Theatersaal um 20 Uhr eine Aufführung vom Theaterverein Waldkirch statt. Und zwar wird präsentiert Brechts Kaukasischer Kreidekreis. Eintritt ermäßigt 8 Mark, ansonsten 10 Mark. Also Freitag, Samstag, 30. 31. März, 20 Uhr, Alte Uni, Freiburg, Theatersaal.
In den Vollmondnächten öffnen sich die Decken, die Enge wird jedem zu arg im Sack. Es schweigen die Mumien aus ihren Möbeln, mitten in der Nacht sagen sie guten Tag. In der Totengruft Germania schläft heute keine Sau, sie tanzen wie die Wilden, die meisten sind schon blau. Sie werfen die Knochen, bis sie knacken und sie erschöpft in die Gewölbeecken sacken. Der Sensenmann hüpft über die eigene Klinge und man erörtert die Lage der Dinge. Es ist Gruft in der Gruft und man hechelt nach Luft, bis der frühe Morgen dann zur Tagesordnung ruft.
Volkmar Staub führt durch das Deutsche Historische Museum. Am 3. April lädt er ein zur Vorführung durch diesen schwarz-rot-geilen Überbau. Im Wissen, dass die Gegenwart das Museum der Zukunft ist, schlüpft Volkmar Staub in die Rolle des Ideenkoordinators für die Abteilung Gegenwart im Deutschen Historischen Museum.
So der olle Bloch zu Rama, sonst hat's doch keinen Sinn. Der Heine lacht dazwischen, Mensch, jetzt lass das Himmel schwatzen. Den Himmel überlassen wir den Engeln und den Spatzen. Man denkt schon wieder, so eine öde Feier. Da erscheint Andreas Bader Hand in Hand mit Schleier.
Wilbinger am Tresen gibt Matrosen ein aus, die er erschießen ließ. Jungs, macht euch nichts draus. Es war doch wirklich nicht persönlich gemeint. Es war ganz einfach eine miese Zeit. Ernst Neger angeregt durch ein Gespräch mit Holger Mainz diskutiert das Eigentum und sagt, Mainz bleibt Mainz. Ein alter Nazi-Beamter schwärmt von Demokratie. Zuerst dachte ich ja wirklich, die nehmen mich nie. Glocke und Conny necken Ulbrichts Walter. Rüstig in den Westen war der Aufschwung alter. Hallo Ludwig, dein Verdienst war unser Lohn. Konsumrausch und die Westintegration.
Volkmar Staubs Streifzug durch die geplante Geschichtswiederaufarbeitungsanlage zeigt keine Fluchtburg deutscher Seele, sondern ist ein Streifschuss mitten ins Zentrum deutscher Säle. Deutsche Geschichte konzentriert gelagert, inszeniert mit Sprachakrobatik, rasanter Komik, Live-Musik, Simulationsrobotern. Ein Panoptikum des bundestäglichen Wahnsinns.
Hundertschaften von frustrierten Polizisten begeben sich ins Jahr 1356 zu Karl dem Vierten. Ja, wahrscheinlich haben sie das mit der goldenen Bulle irgendwie in den Fall gemacht. Herr Oskar Lafontaine und Jochen Vogel waren ins 12. Jahrhundert zum Investiturstreit. Zerfallserscheinungen von der DKP wollen 1848 das kommunistische Manifest live mit unterzeichnen. Autonome Fahrer zum Weberaufstand wollen ihn unterstützen. Walter Mocker unterstützt von der AL will deeskalieren schlichten gehen. Tausende von DDRlern fahren ins Jahr 1830 zum Goldrausch. Der große Dreck nach Westen. Und da tatsächlich der greise Erich Honecker steht verträumt und mit leicht angefeuchteten Augen vor dem alten Liebes.
Das ist Geschichte ohne Zensur und ohne Zensuren, meine Damen und Herren.
Die Vorführung durchs Museum von Volkmar Staub, das Kabarett Gestyltes Deutschland, ist also zu sehen und zu hören am 3. April in der Alten Uni in Freiburg um 20 Uhr. Ja, und hier noch eine kleine Verbesserung. Auf dem Hinweis zum Weingartener Frühling war hier auch ein Schreibfehler auf dem Papier. Das ist natürlich nicht die Sulburger Straße, welche es ja gar nicht gibt, sondern die Sulzburger Straße 18, wo eben das Forum Weingarten einlädt am Freitag, den 30. März, also morgen um 20 Uhr zum Weingartener Frühling.
Ja, das war wieder unser Info von heute. Und wenn ich jetzt noch hier irgendwie auf die richtige Taste drücke, dann kommt irgendwie ganz lässig, das war wieder das Dingenskirchens.
Das so. Politische Tagesinfo
von Radio Dreigland aus Freiburg.